Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Papst Franziskus im maßgeschneiderten weißen Daunenornat. Dieses Bild wirkt wie ein Schnappschuss von der Mailänder Modewoche. Wäre dieses Foto heute veröffentlicht worden, dann hätte die Vermutung Aprilscherz wohl näher gelegen. So dauerte es gut einen halben Tag, bis die Fälschung als solche enttarnt wurde. Was amüsant klingt, hält allerdings selbst Tech-Gigant Elon Musk für gefährlich. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über eine Ausstellung der in Auschwitz ermordeten Malerin Charlotte Salomon in München und ein Stück von und über Molière in Basel. Zuerst aber zu einer doch recht sensationellen Nachricht für die Kulturwelt. Im Herbst soll es ein neues TV-Format geben, das so ähnlich wie das RTL-Dschungelcamp funktionieren soll, nur eben nicht mit C-Prominenz, sondern mit Protagonisten aus der Kulturwelt. Ein Dschungelcamp mit Niveau, das auch auf anspruchsvollen Sendern wie Arte laufen könnte. Ob das weniger Trash bedeutet, ob Ekelprüfungen wie Madenessen oder durch Spinnennetze laufen auch zum Konzept gehören, das weiß mein Kollege Jörn Florian Fuchs. Er hat heute für uns die Pressekonferenz auf Sylt verfolgt. Vielleicht erstmal die Frage, Herr Fuchs, warum waren die Journalisten ausgerechnet auf die Insel Sylt geladen?
Das ist ganz einfach zu beantworten, weil es ein neues Dschungelcamp gibt, das sogenannte Dünencamp, und das wird im Herbst stattfinden auf Sylt. Genauer gesagt im nördlichsten Teil dort in List auf Sylt, da gibt es eine Produktionsfirma, die heißt Mischer und Ursel, und die hat das vorgestellt heute. Es gibt eine neue Streaming-Plattform namens Art Plus mit der Produzentin Madalena Herz, und die war auch anwesend, und man möchte also dieses Streaming-Angebot bekannt machen mit diesem neuartigen Format, das dann ab Herbst dort live zu sehen sein wird. Und es passt auch, denn der Herbst ist ja auch eine Zeit, wo es das Wetter auf Sylt nicht gerade so optimal ist, wo es also viel regnet, viel Wind ist und nicht so gemütlich ist. Und zu gemütlich soll das Ganze auch nicht werden, wenngleich man nicht wie im australischen Dschungel dann wochenlang sein wird, sondern 5 Tage und damit natürlich auch 5 Nächte ist geplant.
Wie soll das aussehen? Gibt es da Ekelprüfungen oder Ähnliches?
Es werden keine Tiere gegessen, zumindest keine ekligen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal klar. Es gibt aber Challenges, die recht simpel vielleicht sind, wenn auch nicht gerade zu gemütlich. Zum Beispiel doch eine Nacht mal am Strand zu campen, eben bei diesem Wetter. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Wettbewerben, von Herausforderungen. Das fängt an, gemeinschaftlich eine Friesentorte zu backen. Das ist ein extrem sahniges Dessert mit viel Pflaumenmus und verschiedenen Schichten. Wer das mal gegessen hat, der weiß, wovon ich rede, hochkalorisch und sicherlich auch kompliziert, durchaus in der Herstellung. Es gibt aber auch eben, und das ist der eigentliche Punkt, diesen intellektuellen Anspruch. Also es wird Kompositionen geben, es steht am Ende dieses ganzen Experiments ein Theaterstück, das kollektiv aufgeführt wird. Es gibt Poetry Slam und das Publikum kann jeden Tag die einzelnen Leistungen bewerten. Es wird niemand rausgewählt, aber am Ende gibt es auch durchaus Geld, die Höhe ist noch nicht ganz klar. Geld, das allerdings nicht den Damen und Herren dort zur Verfügung gestellt wird, sondern es ist Charity. Die Insel Sylt selber, obwohl sie eigentlich reich ist, hat ja doch größere Probleme mit dem Küstenschutz. Da muss viel investiert werden. Und das ist, finde ich, ein sehr guter Ansatz erstmal. Der unterscheidet sich ja auch dann deutlich von so Trash-TV-Formaten. Und es gibt, das können wir exklusiv präsentieren, auch einen Dschungelsong. Den hat der Schweizer Countertenor Elmar Hauser a cappella eingesungen. Das ist ein kleiner Eindruck.
Das klingt ja interessant. Wer wird denn daran teilnehmen? Wurden da heute schon Namen verkündet?
Ja, alle Namen sind noch unter Vorbehalt. Die sind zum Teil zwar schon klar, wer da mitmacht, aber noch nicht alle haben zugesagt. Also man kann sagen, alle sind im Moment angefragt gleichsam. Interessant war, als es durchgesickert ist, dass es dieses Format gibt, hat sich der Pianist Igor Levit sofort gemeldet, aktiv, und gesagt, da will ich unbedingt mitmachen. Er steht aber offenbar nicht auf der Liste. Dafür aber etwa der Journalist Manuel Brug, der zusammen mit der Salzburger Festspielpräsidentin Christina Hammer ein Team bilden wird. Es sind nämlich immer Zweierteams, die auftreten. Dann gibt es den Tiroler Dramatiker Händel Klaus und den Komponisten Moritz Eggert, die jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht so zusammenpassen. Also da ist Reibung, denke ich, schon auch eingeplant. Es gibt den Berliner Staatsopernintendanten Matthias Schulz, der hat noch keinen Partner, noch keine Partnerin. Und, es ist für uns ganz interessant, Stefan Kolderhoff, der lange bei Kultur heute gearbeitet hat und jetzt Kulturkorrespondent ist. Er wird mit Alicia Smolders zusammen ein Team bilden. Das wiederum ist eine niederländische Künstlerin, die über X-Ecken mit Vincent van Gogh verwandt ist. Und Kolderhoff hat ja auch über van Gogh gearbeitet. Also eine total spannende Konstellation.
Gab es denn schon Reaktionen aus der echten Dschungel-Community?
Noch nicht viel, das wird sicherlich in den nächsten Tagen jetzt kommen, aber es hat sich geäußert Peter Orloff, der vor ein paar Jahren im Dschungel war und ein Schlagersänger ist, ein sehr renommierter, und er sagte dazu Folgendes.
Mein Name ist Orloff, Peter Orloff, und ich war Dschungelprinz in der 13. Staffel des Dschungelcamps in 2019. Und ich wünsche allen, die sich dazu trauen, viel Glück und viel Erfolg dabei, und denkt dran, no risk, no fun. Und see you later, Alligator.
Jörn Florian Fuchs über ein neues Streaming-Format, ein Dschungelcamp für Intellektuelle, das im Herbst ausgestrahlt werden soll. In diesem Sinne, eklig, aber Hochkultur, geht es jetzt weiter, denn das Theater Basel erlaubt sich in seiner neuesten Produktion einen derben Spaß in kindlicher Pipi-Kaka-Pups-Logik. Molière, der eingebildete Tote, ist über eine Überschreibung des eingebildeten Kranken, also jenem Stück, in dem der französische Dramatiker selbst mitspielte und am 17. Februar 1673 auf der Bühne an einem Blutsturz starb. Die Neuinterpretation kommt von der chilenischen Autorin Nona Fernandes. Inszeniert hat die Molière-Komödie über Molière der Tübinger Regisseur Anto Romero Nunes am Theater Basel. Christian Gampert hat die Uraufführung gestern gesehen.
Monsieur Argan, der eingebildete Kranke, ist ein Liebhaber der Klistiere. Der Schauspieler Jörg Pohl sitzt am Anfang der Inszenierung ausgiebig auf dem Klo und studiert Arztrechnungen. Der Dünnpfiff, der unter ihm in die Schüssel rinnt und freundlich belacht wird, ist offenbar das material gewordene dramaturgische Programm des Abends. Einmal schießt ihm sogar ein riesiger Flatsch Exkremente aus der Hose und trifft ein seitlich lehnendes Molière-Porträt. Zumindest die Abteilung Special Effects hat in Basel ganze Arbeit geleistet. Monsieur Argan ist in Basel wirklich todkrank, oder vielmehr Molière selbst, der die Rolle ja spielt und sich dabei ins Jenseits verabschiedet. Die chilenische Autorin Nona Fernandes hat ein Stück geschrieben, das den toten Autor mit seinen verlassenen, ziemlich ratlosen Schauspielern konfrontiert. Molière und seine ebenfalls gestorbene Lebensgefährtin Madeleine Béjart tauchen als Geister wieder auf und mischen sich in die Belange der Lebenden ein. Das könnte ein origineller Plot sein, wenn man den Tod und die Nöte der nun führungslosen Schauspieltruppe ernst nähme. In Basel ist der vielbeschworene Tod des Autors aber wörtlich zu nehmen. Ein kopfloses Ensemble hampelt sich durch einen Dschungel aus Gags und Pointen, aus spiritistischen Seancen und Saufgelagen. Und Molière muss man auch erstmal erklären, dass er gestorben ist.
Die einzige Krankheit, die du hattest, war eine Tuberkulose. Und die ist seit einigen Minuten überstanden, weil du tot bist.
Die französische Regisseurin Ariane Nouchkine hat 1978 ein bildersattes filmisches Epos über Molières Vagantenleben gedreht, in dem der Tod auch ausführlich zu Wort kommt, als Antagonist eines Theaters, das für die Lust am Spielen, am Lieben, am Ausprobieren und auch am Scheitern steht. Anto Romero Nunes offeriert uns in Basel ein kleines Vaudeville über die Lust am Rülpsen und Furzen, Die Gesangseinlagen sind noch das Beste. Der Grundirrtum des Stücks und auch der Inszenierung besteht darin zu glauben, dass Molière eine Art Gagschreiber für eine Flachwitzshow à la Jan Böhmermann gewesen sei. Die Regie jedenfalls lässt die Schauspieler durch die Gegend springen, als wolle man eine Trash-Serie im Louis XIV-Kostüm aufführen. In Wahrheit ist das alles in all seiner überdrehten Komik todtraurig. Der Grundeinfall des Stücks ist ja, dass ein toter Autor und Regisseur nicht loslassen kann, sich immer wieder einmischen muss in die nun aus dem Ruder laufenden Geschäfte seiner Kompanie. Das könnte man durchaus als Parabel auf den aktuellen Theaterbetrieb lesen. Die einst revolutionären weißen Männer alter Schule wollen nicht wirklich abtreten, großsprecherische Klima- und Gender-Aktivistinnen rücken nach. In Basel begnügt man sich damit, den Fortgang der Geschichte nach Molières Tod auszufantasieren. Ein Erbschleicher tritt auf, er heißt nicht Tartuffe, sondern Baron. Er will die Theatertruppe übernehmen und Molières zweite Frau Armande gleich mit. Das wird zu allerlei komödiantischen Übungen genutzt, die allerdings eher auf dem Dinner-for-One-Level stattfinden. Molières Gefährtin im Totenreich, Madeleine, muckt ein bisschen feministisch auf, ansonsten ist das Ganze brave Sitcom mit Trunkenheitseinlagen. Oder ist die Aufführung gar
ein verdauungsförderndes Kompositum, um die schlechten Körpersäfte auszuschäumen?
Man mag sich fragen, ob diese Inszenierung nicht insgeheim ein Gegenbild entwirft zum aktuellen, überpolitisierten, textflächenbeseelten Theaterbetrieb. Denn Romero Nunes geht es um den puren Nonsens und sonst nichts. Bei der Frage, ob diese Molière-Recherche nun die reine Spielfreude ist und die Lust an der Anarchie oder nicht doch nur ein bunter Abend voller Zappelei, neigt sich die Waagschale allerdings bedenklich in Richtung der zweiten Option.
Christian Gampert über die Uraufführung von Molière, der eingebildete Tote am Theater Basel, von Nona Fernandes, inszeniert von Anton Romero Nunes. Die Ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Das könnte die Überschrift eines offenen Briefes sein, der Mitte der Woche veröffentlicht wurde. Denn wie in Goethes Zauberlehrling befürchten nun offenbar bekannte Namen aus der digitalen Welt, dass bald das Verhältnis von Schüler und Meister umgedreht wird, wenn die Entwicklung von künstlicher Intelligenz so rasant voranschreitet. Eine Zwangspause von mindestens 6 Monaten sei nötig, wenn es um die Entwicklung von ChatGPT und ähnlichen Modellen geht. Das Rennen um die leistungsfähigste KI sei außer Kontrolle geraten und bedrohe unsere Zivilisation, heißt es in dem Brief. Und weiter, leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sein werden. Diesen Forderungen schließt sich auch die UNESCO an, die schon 2021 eine Empfehlung zu künstlicher Intelligenz veröffentlicht hatte. Wie Missbrauch von KI-Technologien verhindert werden könnte, darüber habe ich mit dem Juristen Wolfgang Schulz gesprochen. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung und Vorstandsmitglied der deutschen UNESCO-Kommission. Zwischen den Zeilen ist der offene Brief ja eine direkte Aufforderung an die Politik, entsprechende Gesetze zu erlassen. Die EU arbeitet an so einem Gesetz, dem AI Act, das aber frühestens 2024 verabschiedet werden wird. Ist das nicht viel zu spät?
Ja, das ist zu spät. Das wird man sagen können. Auf der anderen Seite sind solche Gesetzesvorhaben einfach extrem aufwendig. Und das Ganze ist auch von der Regulierungsseite her ausgesprochen kompliziert, weil man die Risiken in irgendeiner Art und Weise erfassen und kategorisieren muss und irgendwelche Regeln aufsetzen, die dann tatsächlich durchführbar sind. Und das ist schon gar nicht so einfach zu definieren, was überhaupt künstliche Intelligenzanwendungen sind im Sinne einer solchen Regelung. Insofern ist die Vorstellung, die in diesem Brief geäußert wird, jetzt erstmal das Entwicklungstempo rauszunehmen, damit man Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, sinnvoll, wie realistisch. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Aber ist denn die Entwicklung schon außer Kontrolle? Wie würden Sie das bewerten?
Also es ist schwer zu sagen, weil man natürlich nicht alles sieht. Aber das kann ich im Augenblick jetzt nicht erkennen. Aber die Entwicklung geht da extrem schnell voran. Dass sie außer Kontrolle geraten ist, hängt ja nicht nur davon ab, wie es entwickelt wird, sondern wo es eingesetzt wird. Und jedenfalls mir bekannte Einsatzfelder, wie etwa bei neuen Suchmaschinen, sind welche, die auch Risiken bergen, aber die jetzt nicht so an sich so riskant sind, wie jetzt irgendwelche Entscheidungssysteme, die darüber befinden, ob man an der Grenze durchgelassen wird, ob man einen Kredit bekommt, ob man Unterstützung im Jobcenter erhält. Oder also die Frage ist ja immer, was tatsächlich davon abhängt und welche Risiken da ausgelöst werden. Und da sehe ich jetzt noch keine Anwendung in diesem bedrohlichen Maße.
Ich möchte Ihnen leise widersprechen, aber vielleicht nicht ganz unberechtigt. Es waren ja neben dem Papstbild auch Bilder zu sehen von Donald Trump, der vermeintlich von der Polizei festgenommen wird. Das ist ein Szenario, das sich innerhalb dessen, was in den USA gerade vorgeht, also mit einer Anklage Donald Trumps, mit einer politisch vielleicht nicht ganz stabilen Situation, ein Szenario aus dem heraus, und wir erinnern uns an den 6. Januar 2021, was durchaus Risiken birgt, wenn die Bilder noch besser werden. Was ist da zu befürchten?
Also das ist sicher richtig. Also das, was im Augenblick schon ein großes Risiko darstellt, ist der Umstand, dass solche Systeme helfen können, plausibel zu lügen. Dass es wirkt wie echte menschliche Sprache, wie ein richtiges Foto. Und dementsprechend ist das ganze Thema Desinformation oder Missinformation etwas, was im Augenblick das wohl größte Risiko dieser Technologien darstellt. Ob das, da wir jetzt wirklich einen Quantensprung macht im Hinblick auf das, was vorher möglich war und jetzt möglich ist, da mache ich nur ein kleines Fragezeichen. Ich will das Problem überhaupt nicht kleinreden, aber Bildmanipulationen dieser Art waren im Prinzip auch vorher möglich. Wie viel die anrichten können, da sieht man, dass das keineswegs nur von einzelnen Technologien abhängt, sondern von vielen anderen Dingen auch. Also die Art, wie in Amerika die Spaltung der Gesellschaft durch auch traditionelle Medien vorangetrieben worden ist, ist enorm. Und wenn denn in ein solches Umfeld solche Manipulationen, erleichternden Technologien dazukommen, dann haben wir extreme gesellschaftliche Probleme. Das ist sicher richtig.
Es heißt ja auch eben deswegen zu Recht, man brauche ethische Richtlinien. Aber wie kann man die formulieren, wenn man die Technik selber gar nicht mehr versteht?
Also die UNESCO hat ja tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, man denkt, dass sehr, sehr viele Staaten unterschrieben haben, Richtlinien schon aufgestellt. Und die sind so allgemein gefasst, dass sie unterschiedliche technologische Entwicklungen mit einfangen. Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich eine Umsetzung. Also wie kann man das tatsächlich in Entwicklungen und in Anwendungen von künstlichen Intelligenzsystemen umsetzen? Und wie kann man es kontrollieren? Das ist ja auch etwas, was in diesem offenen Brief eine starke Rolle spielt, das gefordert wird. Es muss Aufsichtsbehörden geben, die hinreichend neutral sind und die sehen, dass die Sachen tatsächlich auch durchgesetzt werden. Die von Ihnen schon angesprochenen Gesetzesinitiativen auf europäischer Ebene setzen sehr darauf, dass für die einzelnen Anwendungsfälle diejenigen, die es anwenden, eine Risikoanalyse machen müssen und dann an dieser Risikoanalyse festgemacht, sie Mechanismen entwickeln müssen, wie sie diese Risiken einfangen wollen. Und wie sie das machen, ob sie das effektiv machen, das muss dann durch entsprechende Aufsicht realisiert werden. Ohne das wird es nicht gehen.
Muss man bei solchen ethischen Richtlinien vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass das, was wir diese Woche gesehen haben, ich möchte nochmal auf das Papstbild zu sprechen kommen, in dem weißen Daunenmantel und auf die Fake-Bilder von Donald Trump, der festgenommen wird, dass wir vielleicht einfach ein grundsätzliches Misstrauen der Welt gegenüber entwickeln, weil alles Fake sein könnte?
Ja, also diese Vorstellung von Authentizität, die sich entwickelt hat, also das Foto ist sozusagen das, was zeigt, was tatsächlich gewesen ist, was tatsächlich passiert ist, das wird sich vermutlich verändern. Und dieses Misstrauen, das da möglicherweise entsteht und eine andere Art von Bildkultur, die da entsteht, ist wahrscheinlich dann tatsächlich auch notwendig. Die Vermutung ist in vielen Bereichen, wir haben das auch in der Wissenschaft diskutiert, dass so Vertrauensanker, also woran kann man festmachen, dass das vielleicht ein Kommunikator ist, der vertrauenswürdig ist und man dementsprechend den Bildern, den Texten jetzt eher trauen kann als anderen. Und das wird in Zukunft noch eine stärkere Rolle spielen, was eben eine Herausforderung für viele Akteure ist, wie eben auch gerade Wissenschaft, klar zu kennzeichnen, das ist von uns, das ist mit den und den Methoden gemacht und geprüft worden, sodass man dann dem vielleicht etwas weniger Misstrauen gegenüberbringen muss. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich eine gute Einstellung, wenn einem irgendetwas in die Timeline gespült wird beim Online-Konsum, erstmal die Grundhaltung Zweifel zu haben und nicht die Grundhaltung wird schon stimmen.
Kann man diesen offenen Brief vielleicht auch anders verstehen, nämlich als Aufruf von einer Gruppe von Tech-Giganten, die Angst haben, dass andere Länder schneller sind und sie in der Entwicklung abhängen könnten? Könnte das auch die Motivation dahinter sein? Weil ein halbes Jahr, muss man ja ehrlicherweise sagen, was soll ein halbes Jahr bringen?
Ja, also wenn ich den Brief richtig verstehe, ist halbe Jahr das Minimum, was da gesagt wird. Es ist keineswegs, dass sich das darauf beschränkt. Diese Deutung weiß ich nicht, ob die wirklich naheliegend ist, weil gerade chinesische Entwicklerinnen und Entwickler werden sich davon jetzt nicht beeindrucken lassen. Also insofern, ob man diese Art von Konkurrenz damit verlangsamen kann, das glaube ich nicht. Dass einzelne Unterzeichner vielleicht diese Motive haben, also haben sich ja einige gewundert, warum Elon Musk als einer, der ja sonst eher sehr den technischen Fortschritt preist, damit unterschrieben hat. Da können natürlich auch solche Konkurrenzmotive eine Rolle spielen, Konkurrenten zu verlangsamen. Aber jetzt so insgesamt im globalen Wettbewerb scheint mir das zumindest nicht sehr naheliegend.
Ich habe vor unserem Interview mal den Test gemacht und ChatGPT die Frage gestellt, ob es als Technik gefährlich ist. Und die Antwort kurz zusammengefasst, die lautete, KI kann diskriminierend sein, rechtliche Grenzen der Privatsphäre überschreiten und ist schwer zu regulieren. Was sagt uns das?
Das sagt uns erstmal, dass es offenbar eine ganze Menge Texte gibt, von denen ein solches System lernen kann, in dem diese Probleme tatsächlich auch beschrieben werden. Aber man darf nicht bei der Interaktion mit diesen Systemen erwarten, dass da irgendetwas zwingend Wahres bei rauskommt. Es geht darum, irgendetwas zu erzeugen, was plausibel klingt, was etwas sein kann, was auch ein Mensch an dieser Stelle gesagt hätte. Und Wahrheit spielt dann eine untergeordnete Rolle. Wenn es jetzt einfach um eine Konversation geht, die man mit einem solchen Chatbot hat, ist das Risiko vielleicht überschaubar, wenn das eingebaut ist in soziale Systeme oder es ein Medienbericht darüber, dass ein Richter in einem Land tatsächlich eine solche Maschine genutzt hat, um seine Urteile zu verfassen, dann haben wir eine ganz andere Ebene von Problemen.
Sagt Wolfgang Schulz, Vorstandsmitglied der deutschen UNESCO-Kommission zu den geforderten Regulierungen künstlicher Intelligenz. Als Charlotte Salomon 1939 vor den Nationalsozialisten nach Südfrankreich floh, ahnte sie vielleicht, dass ihr Leben kurz sein würde. Die 1917 in Berlin geborene jüdische Künstlerin schuf in Frankreich in kurzer Zeit ein so umfangreiches Werk, dass aus der zeitlichen Distanz der Eindruck entsteht, sie habe schnell noch alle ihre Ideen umsetzen wollen. Knapp 800 Gouachen entstanden. Leben oder Theater nannte sie dieses Werk. Es ist ihre eigene Geschichte, radikal subjektiv erzählt und trotzdem ein Porträt der Zeit. Charlotte Salomon wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Ihr Nachlass wird seit 1971 im Jüdischen Museum in Amsterdam aufbewahrt. Jetzt ist Leben oder Theater im Lehnbachhaus in München zu sehen. Barbara Bogen war dort.
Charlotte Salomon hat ihr Leben genutzt, um ein gigantisches Werk, eine gewaltige, fiktionalisierte Autobiografie zu kreieren. In deren Zentrum steht, neben dem fatalen Erstarken der Nationalsozialisten in Berlin, der Weimarer Republik, vor allem die Protagonisten der eigenen jüdischen Familie. Immer wieder auch sie selbst. Mittels eines Pseudonyms gewinnt die Künstlerin eine andere Identität. Charlotte Salomon wird in ihrer Kunst zu Charlotte Kahn, wie sie sich nennt. Im südfranzösischen Exil, dem Dorf Villefranche-sur-Mer nahe Nizza, wo ihre Großeltern schon seit 1934 im Exil leben, fertigt Salomon in den Jahren zwischen 1940 und 1942 ein frappierendes Konvolut von Gouache-Arbeiten, einen farbgewaltigen Kosmos in den Primärfarben Blau, Rot, Gelb, inspiriert immer wieder durch Musik, die sie im Kopf mit sich in die Immigration trägt. Karl Maria von Weber etwa oder Georges Bizet. Die Frauenfiguren ihrer Familie, Mutter, Tante, Großmutter, spielen in diesem Stück zentrale Rollen. Frauenköpfe, fast monumental, alle im ausdrucksstarken, expressionistischen, oft in leuchtendem Rot gehaltenen Gestus. Vielfältige Gesichter, verdichtet auf einem Blatt, manche mit geschlossenen Augen. In einigen Arbeiten scheinen all diese weiblichen Figuren zu einer einzigen zu werden. Der Krieg tobte weiter, schreibt Charlotte Salomon, und ich saß da am Meer und sah tief hinein in die Herzen der Menschen. Ich war meine Mutter, meine Großmutter, ja, alle Personen, die vorkommen in meinem Stück, war ich selbst.
Unglaublich ist für uns, wie das diese junge Künstlerin schafft, innerhalb von maximal anderthalb Jahren, eventuell sogar nur ein Jahr, man weiß es nicht ganz genau, 770 Gouachen zu malen, mehrere hundert Seiten Text zu schreiben, alle Musikstücke, Literatur, Philosophie aus dem Kopf zu zitieren, Orte aus dem Gedächtnis zu malen, denn sie sieht das ja alles nicht, während sie in Südfrankreich ist.
Sagt Kuratorin Stefanie Weber, die mit Co-Kurator Dirk Höhne das überwältigende Werk von Charlotte Salomon im 110 Meter langen Kunstbau des Münchner Lehnbachhauses in Szene gesetzt hat. Drei Teile, drei Akte, Prolog, Hauptteil, Epilog. Farblich, präzise voneinander abgegrenzt, die Stellwände in den von Salomon favorisierten Farben Blau, Rot, Gelb.
Was auffällt, ist ja dieser Stil, der sehr ans Comic oder an Graphic Novels erinnert. Also diese schwarzen Umrandungen, die Sequenzen, die Art, wie sie eine Seite organisiert, die Perspektive, die sie oft einnimmt oder auch die Art, wie sie Bilder dekonstruiert, wo ganz viele Dinge auf einer Seite passieren und die so prismatisch angeordnet sind. Das erinnert auch an Filme der Zeit der Weimarer Republik oder an Theater.
Im Prolog erinnert sich die Künstlerin etwa an den Marsch der Nationalsozialisten durch das Brandenburger Tor, ein Wimmelbild zwischen Grauen und Lächerlichkeit. Hauptteil und Epilog widmen sich der Zeit im französischen Exil. Szenen der Einsamkeit, sie selbst auf dem Bett sitzend, vor ihr ein geöffneter Reisekoffer. Todessehnsüchte werden formuliert und ins Bild integriert, neben Artikulationen lichter Lebensfreude. Immer wieder stellt sie sich selbst zeichnend dar, oft am Meer. Als die Nationalsozialisten auch Südfrankreich besetzen und die Großmutter Selbstmord begeht, erklärt der Großvater, dass bereits zuvor mehrere Frauen in der Familie durch Suizid starben. Für Charlotte Salomon ein psychischer Schock und der Impuls, die eigene Familiengeschichte zu ergründen in Bildwerken, die man im weitesten Sinn vielleicht sogar als frühe transgenerationelle Traumaforschung bezeichnen könnte. Die Befragung der psychologischen Hintergründe von eigener Existenz und Familie sowie die Vermutung, dass durch Kunst auch ein Heilungsprozess initiiert werden kann. Charlotte Salomon, die als Person und Künstlerin immer wieder in Vergessenheit geriet, hat mit der künstlerischen Reflexion der eigenen Biografie sowie der Zeitläufe ein enorm modernes Werk geschaffen, das an Originalität und Eindrücklichkeit seinesgleichen sucht.
Barbara Bogen über die Charlotte Salomon-Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus. In den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es zunächst um einen offenen Brief an Kanzler Scholz.
Gestern hat die Ukraine am Jahrestag der Befreiung von Butscha der Opfer des Massakers gedacht. Ein Ende des Krieges scheint weiterhin nicht in Sicht. Frieden schaffen, das fordert angesichts dessen ein heute in der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung veröffentlichter Brief. Darin wird an Bundeskanzler Olaf Scholz appelliert, sich stärker für die Vermittlung eines Waffenstillstandes einzusetzen. Statt der Dominanz des Militärs brauche man die Sprache der Diplomatie und des Friedens, heißt es. Rund 200 Menschen haben das Schreiben unterzeichnet, unter ihnen neben Sozialdemokraten und Gewerkschaftern auch zahlreiche Kulturschaffende, etwa die Schriftstellerin Daniela Dahn, die Sängerin Katja Epstein und der Dirigent Justus Franz. Zu den Initiatoren der Aktion zählt unter anderem der Historiker Peter Brandt, Sohn des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt. Das Studio Babelsberg gilt als Wiege des deutschen Films. Nach 111 Jahren hat es nun seine Unabhängigkeit verloren. Das befürchtet der Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in Berlin, Michael Kunert. Er kritisiert die am gestrigen Abend getroffene Entscheidung, dass das Studio Babelsberg seine Leitung künftig einer Tochterfirma unterstellt, die zum neuen US-Eigentümer gehört. Mit einem sogenannten Beherrschungsvertrag müssen alle Entscheidungen in Potsdam von diesem abgesegnet werden und auch alle Gewinne werden an den Haupteigner abgeführt. Das Studio Babelsberg ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt und bekannt für erfolgreiche Produktionen wie Babylon Berlin oder Inglourious Basterds. Im US-amerikanischen Santa Fe gab es gestern ein erstes Urteil im Fall der am Filmset des Westerns Rust erschossenen Kamerafrau Halina Hutchins. Der Regieassistent Dave Halls wurde zu einer 6-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er muss außerdem eine Geldstrafe zahlen und einen Kurs für Waffensicherheit belegen. Holz, der sich wegen fahrlässigen Umgangs mit einer tödlichen Waffe verantworten musste, hatte zuvor seine Schuld eingeräumt. Der Schauspieler Alec Baldwin, der den Schuss abgegeben hatte, und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed sind derzeit wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie plädieren auf nicht schuldig. Das Gericht hat für den Mai wochenlange Voranhörung angesetzt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Ein Entwurf zum Familienstartzeitgesetz und Finnland vor der Wahl, das sind zwei Themen in den Informationen am Abend mit Tobias Oehlmeier. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.